möchte einige Verse mit euch anschauen aus dem Johannesevangelium, und zwar die ersten Verse aus Johannes Kapitel 11. Johannes Kapitel 11 ist natürlich die Geschichte von Lazarus, der von Jesus von den Toten auferweckt wird. Und ich möchte mit euch anschauen, wie diese Geschichte losgeht. Das ist Johannes 11, die Verse 1 bis 6. Johannes 11, 1 bis 6. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Amen. Also, das ist der Anfang, natürlich so die Einleitung. Die Geschichte geht dann weiter und die meisten wissen, wie es weitergeht. Danach, nach diesen 2 Tagen bricht Jesus dann auf und es ist dann nochmal eine ganze, von da, wo er sich gerade aufhält, bis Bethanien, eine längere Reise, und als sie dort ankommen, ist Lazarus schon gestorben. Und ja, dann kommt ein noch größeres Wunder, als es erwartet wurde. Aber wir bleiben mal hier beim Anfang erstmal stehen, weil wir hier schon Jesus sehen. Und weil wir hier schon sehen, wie Jesus mit Leid und mit Krankheit und mit Tod umgeht. Und wenn wir Heilungsgottesdienst feiern, dann geht es darum, wie geht Jesus mit Krankheit um? Wie geht Jesus mit Schmerz um? Wie geht Jesus mit unserem Leid um? Es geht nicht darum, was irgendwelche Menschen sagen oder tun können. Es geht nicht um irgendwelche Theorien oder Philosophien. Warum ist das wohl so? Und was könnte wohl der Grund sein? Das ist ja auch alles manchmal ganz interessant oder auch nicht. Sondern es geht darum, wie begegnet uns Jesus im Leid? Und wenn du heute hier bist und wenn du leidest, vielleicht möchtest du für jemanden anders beten, der gerade im Leid ist, dann sage ich dir, Jesus möchte dieser Person begegnen. Es geht um Jesus und er steht im Zentrum. Und damit, wenn es um Jesus geht, dann geht es um Liebe. Wenn es um Jesus geht, dann geht es um Liebe. Und schon diese ersten paar Verse sind randvoll mit Liebe. Ja, das ist Maria und Martha werden hier vorgestellt, gleich mit einem kleinen Preview, mit einer Vorschau auf ein Ereignis, was erst noch kommt. Das wird erst im nächsten Kapitel berichtet, wie Maria die Füße von Jesus salbt. Mit den Haaren abtrocknet, irgendwie komische, vielleicht ein bisschen peinliche Situation, für die anderen auf jeden Fall. Aber für Maria ist das der höchste Akt der Liebe, der Anbetung Jesus gegenüber. Und das wird hier erzählt, Johannes erzählt das hier, um zu sagen, das sind diese Leute, diese Beziehung haben sie miteinander. Und dann senden die Schwestern Boten zu Jesus, weil sie wissen, wenn hier einer helfen kann, dann Jesus. Und sie bitten ihn, nach Judäa zurückzukommen. Das ist keine kleine Bitte, weil er gerade dort weggegangen war, weil sie ihn umbringen wollten. Und sie sagen, bitte komm wieder zurück in die Lebensgefahr. Denn der, den du lieb hast, liegt krank. Der, den du lieb hast, liegt krank. Das ist für mich der Schlüsselsatz in diesem Text. Rufen Sie Jesus. Der, den du lieb hast, liegt krank. Und dann wird nochmal gesagt, falls wir es noch nicht gemerkt haben, in Vers 5, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Also damit ist auch wirklich jeder mitkriegt, ja, hier ist viel Liebe im Raum. Hier ist eine enge Beziehung. Und später sehen wir dann Jesus am Grab stehen. Am Grab von Lazarus, unserem Freund, wie er ihn nennt. Und es heißt, es gingen ihm die Augen über. Er konnte die Tränen nicht zurückhalten. Jesus, der das Universum in der Hand hält. Jesus, der auch wusste, was er gleich tun würde, war trotzdem übermannt von Trauer. Sehen wir, dass er nicht irgendeine Gottheit, irgendein unbewegter Beweger ist, wie die Philosophen ihn sich ausdenken, sondern ein Freund, ein Liebender. Und so begegnet er Lazarus und seinen Schwestern und so begegnet er dir. So will er dir heute begegnen. Und das ist so wichtig, auch wenn wir dann die Geschichte uns weiter angucken, hier von Lazarus, wo Dinge passieren, die wir erstmal nicht verstehen. Trotzdem am Anfang diese Überschrift, das waren Leute, die Jesus geliebt hat. Er spielt nicht einfach irgendwelche grausamen Spielchen hier. Er sagt nicht, an dir will ich jetzt mal meine Macht demonstrieren, du hast leider Pech gehabt, sondern er zeigt seine Liebe. Und da, wo sie leiden, leidet er mit ihnen. Und da, wo du leidest, sagst ja, er könnte doch jetzt schon gehandelt haben. Ja, könnte er, ich weiß nicht, warum nicht. Aber wenn du leidest, leidet er mit dir. Es ist ihm nicht egal. Und das ist diese Liebe, die gilt jedem von uns und jedem, der jetzt nicht hier ist. Sie gilt dir. So sehr hat Gott die ganze Welt geliebt, jeden einzelnen Menschen, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott ist die Liebe. Und wir haben es eben gehört, Gott hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, unter Beweis gestellt, dass Jesus für uns gestorben ist. Nicht für einige von uns, nicht für die, die sich verdient haben, die sich gut benommen haben, die die richtigen Bibelverse auswendig wussten, sondern für jeden von uns und auch für dich, als wir noch Sünder waren. Und in dieser Liebe wendet sich Jesus dir zu und er verlässt dich nicht. Selbst wenn du ihn verlässt, ist er nicht weit weg von dir. Ist ein Gebet weit entfernt. Du sagst, ja, nach allem, was jetzt gelaufen ist, nach allem, was ich angestellt habe, kann ich doch jetzt nicht mehr. Doch, du kannst. Doch, du kannst. Doch, du kannst. Weil die Liebe Jesu groß genug ist. Weil die Liebe Jesu sogar den Tod überwindet. Und alle Mächte, die uns abhalten wollen. Du kannst wiederkommen, weil er dich zieht. Und weil er dir den Weg frei macht. Und ganz egal, wie du hier reingekommen bist und auch ganz egal, wie du hier wieder rausgehst, er liebt dich. Er liebt dich und er wird dich morgen lieben und hat dich gestern geliebt. Siehe, der, den du lieb hast, liegt krank, heißt auch, wenn uns irgendwelche Lehren begegnen, die manchmal auch unter Christen rumgeistern, die sagen, wenn du krank bist oder arm, dann heißt das, dass Gott dich verlassen hat. Oder wenn du wirklich in einer guten Beziehung mit Gott wärst, dann hättest du diese Probleme nicht. Dann hättest du Gesundheit und Wohlstand und jeder würde das sehen. Jede Lehre, die sowas sagt, scheitert an Jesus selbst. Scheitert an Jesus selbst, weil, ja, lass die Kinder zu mir kommen, Halleluja. Jesus hat kein Problem damit, die Kranken, die Armen, die Ausgestoßenen, seine Freunde zu nennen. Die, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, die nimmt er an. Und er hat die Macht, ihnen in ihrer Not zu helfen und ihnen aus ihrer Not herauszuhelfen. Und wir sehen, wie die Geschichte mit Lazarus dann weitergeht. Also, es geht um Liebe. Ja? Ja, der, den du lieb hast. Und wie äußert sich die Liebe jetzt? Wenn Jesus ihn so sehr liebt, dann müsste er doch jetzt sofort losdüsen. Könnte sich sogar teleportieren wahrscheinlich, um schnell seinem Freund aus der Not zu helfen. Samuel, wir haben einen neuen Technikmitarbeiter. Aber das tut er nicht. Er flitzt nicht sofort los. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und dann Vers 6, als er nun nach dieser Liebesaussage, als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort. Es wird extra nochmal gesagt, wie sehr er sie liebt. Und dann bleibt er erstmal noch und wartet, bis Lazarus gestorben ist. Ist das Liebe? Dann ist die Frage, wie zeigt sich Liebe? Wir neigen vielleicht dazu zu sagen, Liebe zeigt sich, indem sie sich komplett um den Geliebten dreht, ihm jeden Wunsch von den Augen abliest, alle Uhren nach ihm stellt. Und dann hören wir, Jesus liebt dich. Und dann erwarten wir diese Behandlung, dass er uns so buchstäblich auf Händen trägt. Ja? Und dann merken wir, das funktioniert irgendwie nicht. Und denken, okay, dann stimmt vielleicht doch was nicht. Vielleicht liebt Jesus mich doch nicht. Also, wie zeigt Gott uns seine Liebe? Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das verstehen. Er tut es nicht, indem er uns in den Mittelpunkt seines Universums stellt, sondern indem er uns erkennen lässt, dass er der Mittelpunkt, ja sogar der Schöpfer des Universums ist. Er zeigt uns seine Schönheit. Er zeigt uns seine Herrlichkeit. Und dann lockt er uns und lädt uns ein und lehrt uns, dass wir ihn anschauen, dass wir uns an ihm freuen, dass wir uns an seiner Größe freuen, an seiner Herrlichkeit, an seiner Liebe. Aber das ist dann nicht mehr abhängig daran, ob ich jetzt das gerade kriege, wofür ich gerade gebetet habe. Ich staune einfach über ihn in seiner Größe, in seiner Schönheit. Versteht ihr den Unterschied? Und Jesus sagt hier, ich will meine Herrlichkeit zeigen. Ich will die Herrlichkeit des Vaters zeigen. Durch diese Krankheit soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Und dann sagt er sogar, ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Also er hat hier einen größeren Plan. Und dann, ich lese die Verse jetzt nicht, aber er vollzieht dann das, was er angekündigt hat. Er kommt zu ihnen und er liegt schon im Grab und sie sagen, Jesus, du bist zu spät gekommen. Ja, wenn du da gewesen wärst, hättest du helfen können, aber jetzt ist der Verwesungsprozess eingetreten, das nützt jetzt alles nichts mehr. Und er sagt, wo habt ihr ihn hingelegt? Macht das Grab auf und ruft hinein, Lazarus, komm heraus. Und er ruft ihn von den Toten zurück ins Leben. Also warum wartet Jesus? Warum verzögert er sein Kommen? Nicht, weil es ihm egal wäre oder schon gar nicht, weil er Angst hat vor den Verfolgern, die da sind in Judäa, sondern weil er die Lazarus-Familie so liebt. Ja, er will Lazarus heilen, er will ihn sogar auferwecken. Aber noch wichtiger, als dass der Junge wieder fit ist, noch wichtiger ist ihm, dass alle Beteiligten die Größe Gottes erkennen. Das ist unser Ziel, dass wir ihn kennen in seiner Liebe, in seiner Herrlichkeit. Und deshalb sagt er zu der Maria, zu Martha, was sagt er? Wenn du glaubst, dann wirst du Gesundheit und Wohlstand ernten. Nee, steht da nicht. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das ist das. Ob wir Wohlstand, schön, wenn er den schenkt. Schön, wenn er Gesundheit schenkt. Wir beten dafür. Wir strecken uns danach aus, ja. Aber das letzte Ziel ist, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das gilt in jeder Lebenssituation. Das gilt für Martha damals, die kurz danach eine Totenauferweckung erlebt hat. Das galt für eine Corrie ten Boom, die das Konzentrationslager auf wunderbare Weise überlebt hat, durch viel Leid hindurch. Das galt aber eben auch für einen Dietrich Bonhoeffer, wo kein Wunder passiert ist, wo die Ketten, die Tore nicht aufgingen, aber der auf dem Weg zum Galgen noch gesagt hat, das ist das Ende, für mich der Anfang. Und das gilt für unsere Geschwister, die heute Verfolgung leiden. In Afghanistan, in Syrien, in Somalia, in vielen Orten dieser Welt, die geopfert werden für Jesus. Ihnen gilt diese Verheißung. Nicht die Verheißung, dass alle Probleme sich auflösen, aber die Verheißung, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das soll unsere Freude sein in Krankheit, in Gesundheit, im Leben, im Sterben. Unser ultimatives Glück ist nicht Hauptsache gesund, sondern ja, wie der Psalmbeter das sagt in Psalm 17, wo er gerade sich beklagt hat über die Gottlosen, die in Saus und Braus leben. Und dann sagt er, ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Satt werden am Bilde, im Anschauen Gottes. Also, wenn du glaubst, das gilt dir diese Verheißung, wenn du glaubst, Jetzt wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und deshalb die Einladung gleich zum Gebet. Deshalb die Einladung, lass uns zu ihm kommen. Er freut sich, wenn du kommst. Er freut sich, wenn du Großes von ihm erwartest. Er freut sich, wenn wir ihn lieben, wenn wir ihn ehren, wenn wir ihn anbeten, bevor er das Wunder tut, während er das Wunder tut, nachdem er das Wunder getan hat und auch wenn das Wunder noch ausbleibt. Und wir können dann immer wieder neu staunen, wie Gott handelt und ihm die Ehre dafür geben. Also versteht mich richtig, wenn ich sage, unser Ziel ist, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen, dann sage ich gerade nicht, ja, dann brauchen wir nicht für Heilung beten, sondern lass uns alles von ihm erwarten und lass ihn verherrlichen in dem, was er tut, wann er es tut. Ja, versteht ihr, wir haben ein größeres Ziel, als dass die Schmerzen weg sind. Und trotzdem sind die Schmerzen ihm wichtig, weil er dich so sehr liebt. Aber weil er dich so sehr liebt, hat er Größeres mit dir vor. Martha glaubt eigentlich, im Prinzip. Sie glaubt, dass Jesus zu allem fähig ist, im positiven Sinne, aber sie verlagert seine Möglichkeiten in die Vergangenheit. Wenn du hier gewesen wärst, Jesus. Oder sie verlagert sie in die Zukunft. Ja, klar wird er auferstehen beim jüngsten Gericht. Kennt ihr das? Wir haben gar kein Problem damit, an Wunder zu glauben, die irgendwann früher passiert sind oder die irgendwann in der Zukunft passieren werden. Das ist relativ leicht, weil ich dann nicht gerade in der Herausforderung bin. Aber das Wunder heute, ja, das ist ein bisschen schwieriger. Da riskiere ich auch was, wenn ich da glaube, wenn ich da vertraue. Mache ich mich angreifbar. Also, bist du bereit, Glauben zu riskieren, dass Jesus heute wunderbar handelt? Was hat er gemacht, als er auf der Erde war? Er ist umhergezogen, er hat das Evangelium gepredigt, er hat die Kranken geheilt, er hat die Dämonen ausgetrieben. Und diesen Auftrag, diesen Dienst hat er weitergegeben. Er hat seine Jünger berufen, hat gesagt, so, das macht ihr jetzt auch. Evangelium, Kranke, Dämonen. Und dann gibt er den Missionsbefehl und sagt, macht zu Jüngern alle Völker, lehrt sie halten, alles, was ich euch geboten habe, zum Beispiel Kranke heilen, Evangelium predigen, Dämonen austreiben. Also dieser Auftrag geht weiter in seine Kirche. Und er hat nie aufgehört. Und deshalb stehen wir in diesem Auftrag und deshalb gehen wir die Schritte, die Gott uns zeigt. Also, wir wollen Großes erwarten. Jesus sagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wie er sie dir genau zeigt, was er wann wie tut, in welcher Farbe und welcher Form, das dürfen wir wirklich auch von ihm fröhlich erwarten. Wir dürfen ihm unsere Anliegen bringen, unsere Not bringen. Wir dürfen ihm sagen, was wir brauchen. Und er wird antworten. Am Anfang haben wir gehört von den Boten, die zu Jesus kommen und sagen, siehe, der, den du lieb hast, der liegt krank. Wir haben gleich unsere Gebetsteams hier am Start, die werden sich gleich im Raum verteilen. Und ich habe das im Gebetsteam schon manchmal gesagt, eigentlich ist das genau unser Dienst. Ja, diese Mitarbeiter, die sind nicht die Heiler. Das sind nicht die Wundertäter, sondern das ist Jesus selbst. Aber wir sind diese Freunde, diese Boten, die sagen, guck mal, Jesus. Ja, ich nehme den mit, den Kranken, und bringe ihn zu dir. Guck mal, du hast ihn lieb und er liegt krank. Tu du jetzt was. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was er draus machen wird. Und Jesus, wir danken dir, dass deine Liebe zu uns so groß ist und zu jedem Menschen. Und jeder Gedanke, der noch da ist, der in unserem Herzen ist, vielleicht ganz tief eingewurzelt von, ja, aber mich liebt er nicht oder mich liebt er nicht so richtig oder nicht mehr oder weil ich das getan habe. All diese zweifelnden, all diese Gedanken, die an deiner Liebe zweifeln, die nehmen wir gefangen unter den Gehorsam. Wir stellen uns auf dein Wort, das uns sagt, dass du uns so sehr liebst. Wir ergreifen das Kreuz, an dem du für uns gestorben bist und uns deine Liebe unter Beweis gestellt hast. Und wir danken dir für diese Liebe. Und wir danken dir, dass du herrlich wirkst unter uns. Wir vertrauen auf deine Liebe. Wir vertrauen auf deine Macht. Und wir wollen sehen, wie du deine Herrlichkeit offenbar machst unter uns. Denn wir geben dir jetzt schon die Ehre, weil du voller Liebe und voller Herrlichkeit bist. Halleluja, Jesus. Amen.